ARD.
Es ist der 6. Januar 2024. Rakan kriecht aus seinem Zelt. Er ist 14, ein schlaksiger Teenager mit dichten schwarzen Locken. Auf seiner Oberlippe sprießen erste Barthaare. Vor dem Zelt sitzen ein paar Männer in dicken Winterjacken und wärmen sich an einem Lagerfeuer. Es ist eisig kalt, minus 17 Grad. Rakan kommt aus dem Jemen. Vor einigen Wochen ist er mit seinem Vater Isam aufgebrochen, um über Belarus in die EU zu gelangen. Jetzt hocken sie hier in einem provisorischen Camp im tiefsten belarussischen Urwald, unmittelbar an der Grenze zu Polen. Durch den Grenzzaun sehen sie die polnischen Soldaten, hören das Bellen ihrer Hunde. Rakans Atem gefriert. Dichter Schnee fällt seit Stunden auf sie herab.
Ich sagte meinem Vater, dass ich mit den anderen Plastikplanen sammeln würde, um das Zelt zu reparieren. Das Zelt war undicht. Ich lief mit den anderen beiden los. Es waren auch Jemeniten. Wir gingen zu einem Flüchtlingslager, ungefähr 8 Kilometer entfernt. Also ein Lager, das bereits aufgeflogen und verlassen war. Wir sammelten die Planen dort ein und liefen zurück.
Rakan schlägt sich mit den anderen Jungs durch das dichte Unterholz. Er ist erschöpft. Aber wenigstens hatte er Erfolg, hat genug Stoffplanen gesammelt, um das Zelt provisorisch abzudichten. Er will nur noch zurück zu seinem Vater, zu ihrem Camp, in den Schlafsack kriechen und versuchen, sich etwas aufzuwärmen. Doch als sie ankommen, ist niemand mehr da.
Sie hatten meinen Vater und meine Freunde mitgenommen und das Lager zerstört. Ich war völlig am Boden. In diesem Moment fühlte ich, das Leben ist jetzt hier zu Ende. Ich dachte, wenn ich hier sterbe, wird meine Familie das nie erfahren. Und nie erfahren, was mit mir passiert ist. Deswegen wollte ich auf gar keinen Fall hier sterben. Was hat uns nur hierhin gebracht, dachte ich. Was hat uns dazu getrieben, das zu tun? Es war niemand im Wald außer uns. Es war so beklemmend und so kalt. Ich wünschte, ich wäre nie aus dem Wald rausgegangen. Ich bereute es, meinen Vater zurückgelassen zu haben.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Folge 8. Die letzte Nachricht. Ich bin David Romanowski. In diesem Recherche-Podcast begleiten wir Menschen, deren Angehörige seit ihrer Flucht nach Europa verschollen sind. Sie machen sich auf die Suche nach ihren vermissten Söhnen, Töchtern, Eltern, Geschwistern oder Neffen und stoßen dabei auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. Rakan kommt aus dem Jemen. Zusammen mit seinen Eltern und zwei Schwestern lebt er in Aden, im Süden des Landes. Nur seine älteste Schwester hat den Jemen bereits verlassen. Von ihr habt ihr schon gehört. Rahik, die IT-Studentin aus Istanbul, aus der letzten Folge. Rakan geht noch zur Schule. Er will Bauingenieur werden. Genauso wie sein Vater Isam. Aber seine Zukunft im Jemen sieht düster aus. Seit 2015 herrscht Krieg. Staatliche Institutionen haben kaum Macht. Warlords und Milizen nutzen die Notlage für ihre eigenen Zwecke. Und Rakans Vater macht sich Sorgen um seinen Sohn. Er will nicht, dass er in die Fänge der Milizen gerät.
Mein Vater wollte mir eine Zukunft ermöglichen. Er meinte, dass man im Jemen nicht leben kann. Nur im Ausland könnte ich studieren. Selbst wenn man im Jemen sein Studium abschließt, fände man damit keine Arbeit. Er entschied, dass wir nach Europa müssten, um ein gutes Leben aufzubauen. Im Jemen sei das unmöglich.
Immer wieder erzählt ihm sein Vater von seinen Plänen, nach Europa zu gehen, in die Niederlande oder vielleicht nach Großbritannien. Rakan könnte dort die Schule fertig machen und später studieren. Sein Vater würde einen guten Job finden, Geld verdienen und dann eines Tages auch die restliche Familie nachholen. Irgendwann im Oktober 2023 wird alles konkret. Isam beschließt es zu wagen. Über die Belarus-Route will er mit seinem Sohn in die EU. Sie bekommen russische Visa und fliegen am 2. Dezember 2023 über Oman und Katar nach Moskau. 2 Jahre zuvor hätten sie noch direkt nach Belarus reisen können, um von dort aus weiter in die EU geschleust zu werden. Doch jetzt führt die Route über Russland. Die europäischen Sicherheitsbehörden haben einen Verdacht. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehen sie den Kreml als treibende Kraft. Denn Russland soll gezielt Visa ausstellen, um Menschen zur Einreise nach Belarus und weiter in die EU zu bewegen.
In Moskau hat uns jemand in Empfang genommen und in ein Hostel gebracht. Dort sind wir 7 oder 10 Tage geblieben. Er kontaktierte währenddessen Freunde in Belarus und erkundigte sich, wie die Lage an der Grenze ist. Sie sagten, dass der Grenzübergang streng überwacht wird. Mein Vater war ratlos. Dann hörten wir, dass man von St. Petersburg über die Grenze nach Finnland könne.
Rakan und sein Vater fahren also nach St. Petersburg. Von dort geht es nach 2 Tagen an die Grenze zu Finnland. Isam hofft, dass die finnische Grenze geöffnet ist und sie so vielleicht doch noch legal nach Europa kommen. Denn in den ersten Novemberwochen 2023 erreichen von Russland aus mehr als 900 Menschen über die offiziellen Grenzübergangsstellen Finnland. Doch als Isam und sein Sohn die Grenze erreichen, sind alle Übergänge bereits geschlossen. Schleuser, die sie rüberbringen können, finden sie nicht. Isam beschließt, dass sie weiter nach St. Petersburg fahren.
Wir haben 10 weitere Tage gewartet und überlegt, was wir machen sollen. Versuchen wir es über Belarus? Bis uns schließlich jemand anrief. Wir sollten nach Belarus. Die Grenze von dort nach Polen sei weniger streng bewacht. Also haben wir noch am selben Tag eine Busreise gebucht.
Am nächsten Morgen fahren sie los und erreichen in knapp 6,5 Stunden die Grenze zwischen Russland und Belarus. Es gibt praktisch keine Grenzkontrollen zwischen beiden Ländern. Und Rakan und sein Vater können problemlos passieren. Fast 5 Stunden später kommen sie in Minsk an. Für Rakans Vater ist es eine Reise in seine Vergangenheit. 6 Jahre hat er als junger Mann in der belarussischen Hauptstadt gelebt und studiert. Er kann fließend Russisch. An jeder Ecke erinnert ihn irgendetwas an seine Jugend.
Wir kamen an und mein Vater sagte, dass Belarus sich verändert hat. Er war überrascht. Im Jemen hatte er immer gesagt, er will noch einmal die Luft von Belarus spüren. Er war sehr bewegt. Sehr. Minsk hat ihn wirklich sehr bewegt. Es war wunderschön. Eine wunderschöne Landschaft. Die Bäume, wunderschöne Häuser. 1000-mal besser als der Jemen. Wir sind zu traditionellen Märkten gegangen. Mein Vater hatte einen Freund in Belarus, der dort eingebürgert war und wusste, wo man hingehen muss. Wir kauften Winterjacken, Winterkleidung, eine Tasche und eine Powerbank. Wir waren 15 Tage dort. An Tag 16 haben wir entschieden, in den Wald zu gehen. Das war an Silvester.
Sie gehen mit einem algerischen Schleuser, der unter dem Decknamen Der Kompass operiert. Über seinen Telegram-Kanal wirbt er für seine Dienste, postet Videos mit Menschen, die es rausgeschafft haben aus dem Wald und die jetzt auf der Rückbank eines Autos sitzen, unterwegs Richtung Westen. Sie danken dem Schleuser und empfehlen ihn weiter. Solche Videos werden tausendfach auf Telegram geteilt. Eine ganze Industrie ist so entstanden. Das Geschäft an der Grenze ist lukrativ. Das Belarusian Investigative Center, ein belarussisches Investigativnetzwerk, schätzt, dass die Schleuser jährlich Umsätze von bis zu 11 Millionen Dollar machen. Rakan und sein Vater zahlen dem Kompass im Dezember 10.000 Euro dafür, dass er sie nach Polen bringen soll.
Also an diesem 16. Tag haben wir uns fertig gemacht und ich erinnere mich, dass wir sehr gut gegessen haben. Wie fast jeden Tag. Aber wir wollten dieses Mal besonders gut essen. Wir wussten ja, wir gehen in den Wald. Wie heißt dieses Essen nochmal? Kentucky. Wir haben gegessen und waren glücklich. Bald würden wir an unserem Ziel sein. Wir werden den Wald durchqueren und sind bald in den Niederlanden. Wir hatten ja keine Ahnung, wie gefährlich es im Wald sein würde.
Um Mitternacht geht es los, von Minsk Richtung Grenze, in einer Maschrutka, eine Art Kleinbus. Durch die beschlagenen Fensterscheiben sieht Rakan die leeren Straßen an sich vorbeiziehen. Sie sind zu 12, junge Männer aus dem Jemen, Marokko und Syrien. Rakans Vater ist der Älteste unter ihnen. Alle sind angespannt. Um 3 Uhr nachts kommen sie in der Grenzzone an, dem Gebiet unmittelbar am Grenzzaun. Der Bus hält hier nur für einen kurzen Moment an. Rakan und die anderen rennen in den Wald, dem Schleuser hinterher, immer tiefer in die Dunkelheit.
Es war sehr anstrengend. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte zurück. Aber ich sah meinen Vater laufen und sagte mir, ich bin noch jung, und lief weiter. Wir liefen und blieben stehen, liefen und blieben stehen. Circa um 4.30 Uhr waren wir tief im Wald. Dann hörten wir Hunde und die Grenzschützer. Wir waren beunruhigt. Ich dachte nur, was machen wir hier? Es war so kalt. So kalt, wie wir es uns nie vorgestellt hatten. Wir saßen im Wald. Überall Bäume und Sümpfe. Es war schrecklich. Der Schleuser sagte uns, wir sollten schlafen, obwohl der Boden kalt war. Von fern hörte man Geräusche. Kannst du dir vorstellen, dass wir alle in einer Grube wie Hunde geschlafen haben?
Rakan und sein Vater sind jetzt direkt am Grenzzaun, in der Nähe des Grenzpfosten Nummer 320, tief im Białowieża-Urwald. Nur ein paar Meter von der Europäischen Union entfernt. Am Morgen sagt ihnen der Kompass, also der Schleuser, dass sie sich darauf gefasst machen sollen, länger hier zu campen. Der Moment sei ungünstig. Sie müssten warten, bevor sie über die Grenze können. Es gibt ein Foto von diesem Morgen an der Grenze. Es zeigt Isam, etwas gekrümmt, in einer olivgrünen Daunenjacke. Die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Im Hintergrund eine Wand aus kahlen Bäumen. Vor ihm ein Zelt, in dem Rakan gerade die Schlafsäcke ausbreitet. Kurz nachdem dieses Foto aufgenommen wird, zieht Rakan mit einigen anderen Jungs los. Sie wollen im Wald verlassene Camps suchen und dort Stoffplanen einsammeln, mit denen die Menschen an der Grenze ihre Zelte abdecken, um sie abzudichten gegen Regen und Schnee. Sein Vater und zwei andere Männer bleiben an ihrem Standort. Rakan erinnert sich, wie er sich von seinem Vater kurz verabschiedet. Der wirkt übermüdet und beunruhigt, zwingt sich aber zu einem Lächeln. Und dann geht Rakan los. Nach einigen Stunden kommt er wieder zurück ins Lager.
Ich kam an unserem Grenzposten Nummer 320 an und wunderte mich, bin ich hier richtig oder nicht? Es war keiner da. Neben mir war ein Syrer, der sagte, bück dich, runter mit dem Kopf. Ich wunderte mich, was ist los? Runter mit deinem Kopf, das sind Belarussen. Sie haben alle mitgenommen. Ich fragte, was haben sie mitgenommen? Er sagte, alle. Sie haben alle mitgenommen. Sie hatten meine Freunde und meinen Vater mitgenommen und das Lager zerstört.
Es ist der 6. Januar 2024. An diesem Tag verliert Rakan seinen Vater an der belarussisch-polnischen Grenze und ist plötzlich auf sich alleine gestellt. Mitten in einem der letzten Urwälder Europas, in einem Land, dessen Sprache er nicht spricht. Wie durch ein Wunder gelingt es Rakan, sich bis nach Minsk durchzuschlagen. Dort kontaktiert er alte Bekannte seines Vaters und kommt unter in einer kleinen Wohnung am Stadtrand, wo er sich mit ein paar anderen Jungs ein Zimmer teilt. Von dort aus versucht er, nach seinem Vater zu suchen.
In den ersten 10 Tagen ging es mir gar nicht gut. Ich war total nervös und habe nachgedacht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand unter totalem Druck. Einmal hatte ich schon überlegt, in den Wald zurückzukehren, um nach meinem Vater zu suchen. Aber ich habe dann an meine Familie gedacht. Was würden sie tun, wenn auch mir etwas passiert?
Jeden Tag versucht Rakan, seinen Vater anzurufen. Doch dessen Mobiltelefon ist aus. Oder er hat keinen Empfang. Doch dann klingelt plötzlich Rakans Handy.
Nach 11, 12 Tagen hat mich mein Vater angerufen, dass man ihn in Belarus festhält und dass er versucht rauszukommen. Er sagte, bald, so Gott will, werde er schon rauskommen. Noch 3 Tage vielleicht. Das war das letzte Mal, dass ich seine Stimme gehört habe.
Die Wochen vergehen und Rakan sitzt immer noch in Minsk fest, ohne neue Informationen. Währenddessen wird seine große Schwester Rahik, die in Istanbul lebt, immer unruhiger. Sie hat seit Wochen nichts mehr von ihrem Vater und ihrem Bruder gehört. Ihre Mutter vertröstet sie immer wieder damit, dass die beiden gerade unterwegs sind oder dass ihr Vater gerade kein Handy hat. Rahik ahnt, dass etwas nicht stimmt. Mitte Februar, also nach 5 Wochen erst, rückt ihre Mutter endlich mit der Wahrheit heraus. Dein Vater ist verschwunden und dein Bruder ist jetzt alleine in Minsk.
My first priority was to send my brother back to Yemen because he's a young boy and I was scared if something would happen to him.
Als erstes wollte ich meinen Bruder wieder nach Hause kriegen. Er ist noch jung und ich hatte große Angst, dass ihm etwas zustoßen könnte. Ich habe ihm einen Flug nach Jemen besorgt. Gleichzeitig habe ich versucht, meinen Vater zu finden. Ich wusste nicht, wo ich anfangen oder mit wem ich reden soll.
I didn't know where to search, what to who to talk to. I could say easily that I talked to 6,000-7,000 people.
Ich habe gefühlt mit 6,000-7,000 Leuten geredet. Ich habe wirklich alles versucht. Nachts nicht geschlafen. 2 Stunden höchstens.
My sleep was like 1-2 hours maximum.
I was also sending emails to Belarus government.
Ich habe auch E-Mails an die belarussischen Behörden geschickt. Und sie haben mir geantwortet, wir haben deinen Vater nirgendwo interniert. Er sitzt in keinem Gefängnis. Er ist auch in keinem Krankenhaus oder in einem Leichenschauhaus. Wir wissen nichts über deinen Vater.
We don't know anything about your dad.
Rahik sucht wochenlang. Und irgendwann kriegt sie diese eine Nachricht aus Litauen.
There is a man who contacted me and he told me, your dad is imprisoned in Lithuania. And I was like, what?
Da war ein Mann, der mich kontaktiert hat. Und der mir erzählte, dein Vater sitzt in Litauen im Gefängnis. Und ich dachte nur, was?
I had so much hope at that time. He said to me, your dad is imprisoned in Lithuania and I will give you a photo.
Ich hatte damals so viel Hoffnung. Er hat mir gesagt, dein Vater sitzt in einem litauischen Gefängnis und ich kann dir ein aktuelles Foto von ihm besorgen. Ich hielt also Kontakt mit diesem Mann und war für 3-4 Tage etwas entspannter. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, okay, mein Vater ist in Litauen. Endlich habe ich ihn gefunden. Ich war glücklich und habe auch meiner Mutter erzählt, dass er am Leben ist und in Litauen im Gefängnis sitzt. Dann hat mir der Mann ein Foto von meinem Vater geschickt. Mit Bart.
Then the man sent me a photo of my dad with a beard. And I'm looking at this photo and I'm like, no, this looking like one of his old photos. This doesn't look like a new photo.
Ich habe mir das Foto angeschaut und dachte sofort, das sieht aus wie ein altes Foto von meinem Vater. Da ist nur dieser Bart. Also habe ich das Foto mit einigen alten Bildern von meinem Vater verglichen, die online waren. Und eines war identisch.
So I knew that this man is just a scammer.
Mir war dann klar, dass der Mann ein Betrüger war, dass er ein altes Foto von meinem Vater mit Photoshop bearbeitet hat und die Informationen über ihn im Internet gefunden hat.
And he was searching on Google for my dad information.
Solche Betrüger begegnen Rahik in den nächsten Wochen immer wieder. Einmal meldet sich sogar jemand aus Belarus bei ihr, eine Frau, die behauptet, ihr Vater würde in Belarus in einem Straflager festsitzen. Sie habe gute Verbindungen zum belarussischen Sicherheitsapparat und könne ihn für $4,000 freibekommen. Doch auch das erweist sich als Betrugsversuch. Rahik kann niemandem trauen. Sie ist frustriert. Seit Wochen recherchiert sie und kommt kein Stück weiter. Doch dann bekommt sie den Kontakt zu den 2 Männern, die mit Issam im Camp an der Grenze zurückgeblieben sind. Damals, Anfang Januar, als Rakan sich von seinem Vater getrennt hatte, um nach Plastikplan für ihr Zelt zu suchen. Diese beiden Männer sind die letzten, die Issam gesehen haben. Und sie erzählen Rahik, was passiert sein soll.
Belarus border guards, they took them to that random place. Then they tried to go to Poland. Then the Polish border guards pushed back them.
Der belarussische Grenzschutz hat sie damals alle 3 mitgenommen und sie irgendwo an einer anderen Stelle wieder freigelassen. Dann haben mein Vater und die 2 Männer versucht, nach Polen rüberzukommen. Der polnische Grenzschutz hat sie aufgegriffen und sie gepushbackt. Als sie zurück in Belarus waren, hat der Grenzschutz sie dort misshandelt und geschlagen. Die Männer, die mit meinem Vater unterwegs waren, haben es irgendwie geschafft zu fliehen. Meinen Vater haben sie zurückgelassen.
They just somehow escaped and they left my dad behind.
Die beiden Männer berichten Rahik, dass es ihrem Vater, nachdem der polnische Grenzschutz sie gepushbackt hätte, gesundheitlich schlecht gegangen wäre. Er sei schwach gewesen. Deswegen hätten sie ihn zurückgelassen, als der belarussische Grenzschutz sie entdeckte. Rahik fragt sich, ob der Grenzschutz ihrem Vater womöglich etwas angetan hat. Gleichzeitig wächst ihr Misstrauen gegenüber den beiden Männern. Was, wenn sie mehr wissen, als sie sagen? Vor allem, als sie behaupten, dass ihr Vater ihnen $300 geschenkt hätte. Für Rahik wird die Geschichte immer seltsamer.
I actually blame them, but I don't have any evidence against them.
Ich mache sie dafür verantwortlich, dass mein Vater verschwunden ist. Aber ich habe keine Beweise gegen sie. Wenn ich irgendwelche Beweise gegen sie hätte, würde ich sie verklagen. Aktuell ist einer von ihnen in Holland und der andere in Deutschland. Warum sollten sie das Geld meines Vaters haben, wenn sie nicht in etwas verwickelt sind?
Why would you have the money of my dad if you are not involved in something? They were playing with me very in a They were playing with my emotions.
Sie haben mit meinen Gefühlen gespielt und mich manipuliert.
Die Männer legen ihr nahe, dass ihr Vater gestorben sei und sie von der Suche ablassen soll.
And they were just sending me random skeletons and they telling me that, yeah, this could be your dad, this could be your dad. So every time they send me something like that, I was crying for hours because I was very scared.
Sie schickten mir Fotos von irgendwelchen Skeletten und redeten mir ein, ja, das könnte dein Vater sein oder das könnte dein Vater sein. Jedes Mal, wenn sie mir so etwas schickten, habe ich stundenlang geweint, weil ich große Angst hatte.
I look at the shoes and I'm like, no, this is not my dad's shoes.
Und dann schaue ich mir die Fotos an, die Kleidung, die darauf zu sehen war. Und ich wusste, das kann nicht mein Vater sein. Ich versuchte mich zu beruhigen, aber ich konnte es nicht. Diese beiden Männer haben mir in dieser Zeit unfassbar wehgetan.
So these two men did one of the worst stuff to me in that whole period. They left my dad.
Sie haben meinen Vater zurückgelassen.
And now they're just living a peaceful life in Europe. Like, how is this fair?
Und jetzt leben sie friedlich in Europa. Ist das fair?
Rahik sucht weiter, trotz aller Rückschläge. Sie schreibt jeden Tag hunderte von Nachrichten. Ein Iraker, der in belarussischen Internierungslagern aus dem Arabischen dolmetscht, leitet ihr eines Tages die Nummer eines Belarussen weiter.
Yes, he was a border guard. Yes, he was in there, but he was one of the nicest people that I've met.
Der Mann war einer der Grenzschutzbeamten, aber er war einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Er hat mich nach all den Informationen gefragt, die ich zum Verschwinden meines Vaters hatte. Er fragte mich, ob ich ein Foto von den Zähnen meines Vaters hätte, die letzte Kleidung, die er trug, den Ort, an dem er verloren gegangen ist, das Datum. Aber er konnte nichts zu meinem Vater finden.
He was telling me, do you know other families that have missed people? Because we have somebody that are not recognized.
Dann hat er mich gefragt, kennst du andere Familien, die nach vermissten Angehörigen suchen? Wir haben hier viele Körper, die nicht identifiziert worden sind. Sie haben keine Papiere. Wir wissen nicht, wer sie sind. Wir versuchen, ihre Familien zu finden.
And we are trying to find their family. And I told him, yeah, I'm in contact with many people.
Ich habe ihm gesagt, ja, ich bin in Kontakt mit vielen Menschen. Also hat er angefangen, mir Fotos zu schicken. Schreckliche Bilder von Toten. Und ich habe diese Fotos gesammelt und sie unter den Angehörigen und in den Gruppenchats, in denen nach Vermissten gesucht wird, geteilt und rumgefragt.
I tried to search in the groups who is missed.
Rahik hat inzwischen ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Sie ist in Kontakt mit Aktivisten in Polen, Litauen und Lettland. Auch mit belarussischen NGOs, die im Exil tätig sind. Sie bekommt immer mehr Nachrichten von Menschen, die genau wie sie nach ihren Angehörigen suchen. Die sie fragen, kannst du uns helfen? Hast du etwas gehört? Und während all dieser Zeit sammelt sie Fotos von Toten. Nicht nur der Mann beim Grenzschutz schickt ihr regelmäßig Bilder. Auch Schmuggler oder Menschen, die im Wald unterwegs waren, melden sich bei ihr. Ihr Handy ist voll mit Bildern von Toten.
I was shocked because when I started searching for my dad, I was thinking, yeah, maybe in 5 months, 2-3 people are dying in there. But at some point there was a lot of dead people.
Ich war schockiert, denn als ich anfing, nach meinem Vater zu suchen, dachte ich, vielleicht sterben in 5 Monaten 2 oder 3 Menschen dort an der Grenze. Aber es sind viele.
There was like some of them are like they're looking like they just died. Some of them looked like they died 1 month ago.
Einige von ihnen sahen aus, als wären sie gerade erst gestorben. Andere, als wären sie vor einem Monat gestorben. Manche, als wären sie seit 4 bis 6 Monaten tot. Einige von ihnen waren bereits Skelette. Von manchen Toten waren nur noch Knochen und Schuhe übrig. Und es war erschreckend. Was um alles in der Welt passiert an dieser Grenze?
It was terrifying. Like, what in the world is going on that area?
Und dann kommt der 5. Mai 2024. Rahik sitzt in ihrer kleinen Wohnung. Es ist nach 20 Uhr. Sie ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Doch ihre Gedanken kreisen Tag ein, Tag aus, zu jeder Minute, nur um ihren Vater. Um die Frage, wo er ist, was mit ihm passiert ist. Und jetzt abends fängt ihre eigentliche Arbeit an, die Suche nach ihm. Sie hat gerade den Laptop aufgeklappt. Da sieht sie eine Nachricht auf Telegram. Der Mann vom belarussischen Grenzschutz hat ihr wieder geschrieben.
He said, I think I found your dad. It was a very bad moment for me. And I was in denial.
Er sagte, ich glaube, ich habe deinen Vater gefunden. Das war ein sehr schlimmer Moment für mich. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe ihn gefragt, ob er mir ein Foto zeigen kann. Aber der Grenzschützer hat sich geweigert. Er meinte, das Foto wäre zu schrecklich und dass er es mir nicht schicken könne. Aber er hat mir erzählt, dass ein Arzt die Zähne mit meinen Fotos abgeglichen hat und die Fotos von der Kleidung und seinem Haaransatz, die ich ihm geschickt hatte.
He thinks that this man is your dad.
Der Tote sei mein Vater. Davon war er überzeugt.
Rahik überredet den Grenzschützer.
He sent me the photo and it was a man. It was a man that is fully decomposed.
Er hat mir dann das Foto doch noch geschickt. Darauf war ein Mann, zersetzt, schon völlig verwest.
There was no face, there was no eyes, there was no nose, there was no lips, there was no skin.
Er hatte kein Gesicht mehr, keine Augen, keine Nase, keine Lippen, keine Haut.
So I looked at that photo and I said to him, no, I don't think this is my dad. That first photo, because this man, I don't know, it looked like, didn't look like my dad.
Ich habe auf das Foto geschaut und dem Grenzschützer gesagt, dass das nicht mein Vater ist. Auf dem ersten Foto sah die Leiche einfach nicht aus wie mein Vater.
I said to him, can you please send me other photos?
Kannst du mir noch andere Fotos schicken, habe ich ihn gefragt. Und er schickte mir ein zweites. Ich begann zu zweifeln. Okay, das könnte tatsächlich mein Vater sein. Aber gleichzeitig dachte ich, wie kann ich mir sicher sein? Der Mann auf dem Foto hat ja kein Gesicht mehr.
I said to him, could you please send me a side profile?
Ich habe den Grenzschützer gefragt, ob er mir ein Profilbild schicken kann. Mein Vater hat einen sehr speziellen Haaransatz. Und der Grenzschützer hat mir dann ein solches Bild geschickt.
My laptop was open. I just closed the laptop.
Ich habe meinen Laptop zugeklappt. Ich wusste sofort,
I was like, this is my dad.
Das ist mein Vater.
And it was the worst moment of my life.
Es war der schlimmste Moment in meinem Leben.
Rahik weiß jetzt, ihr Vater ist tot. Sie hat ihn erkannt. In den nächsten Tagen schickt der Grenzschützer aus Belarus Rahik Fotos von den Kleidungsstücken, die ihr Vater an der Grenze anhatte. Die olivgrüne Daunenjacke, die schwarze Wollmütze. Rahik hat keine Zweifel mehr. Der belarussische Grenzschutz veröffentlicht wenig später ein Video. Es ist nachts gefilmt. Die Kamera hält auf den Grenzzaun. Durch die Gitterstäbe ist im Lichtkegel einer Taschenlampe der polnische Grenzpfosten zu sehen. Dann schwenkt die Kamera ins Dickicht, nähert sich einem ungestürzten, riesigen Baum. Unter den Wurzeln liegt ein zusammengekauerter Körper in olivgrüner Jacke, das Gesicht verpixelt. Es sind Aufnahmen, die den Fundort von Isam al-Huslans Leiche zeigen. Rahiks und Drakans Vater, der mit 55 Jahren an der belarussisch-polnischen Grenze sein Leben verloren hat.
And I couldn't tell my family, I couldn't tell my mom, I couldn't tell my brother. I think for a week I was silent.
Ich konnte es meiner Familie nicht sagen. Meiner Mutter und meinem Bruder habe ich zuerst alles verschwiegen. Sie haben mich gefragt, hast du etwas herausgefunden? Ich habe sie eigentlich immer über alles informiert. Und sie haben mich ständig gefragt, ob es etwas Neues gibt. Ich habe ihnen nur gesagt, nein. Ich habe nichts Neues herausgefunden. Ich suche weiter. Wie sollte ich ihnen die Wahrheit beibringen? Ich habe meinen Bruder dann irgendwann online angerufen, weil er im Jemen ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe, aber dass ich ihm etwas sagen muss. Dass ich unseren Vater gefunden habe.
But I have to tell you something. I found my dad.
Rahik will jetzt nur noch eins. Ihren Vater im Jemen beerdigen, nach islamischem Ritus. Sich von ihm verabschieden. Aber die belarussischen Behörden geben den Körper nicht frei. Solange er nicht zu 100% identifiziert wurde. Und das ist kompliziert.
In Yemen, we don't have a DNA test. They can just take samples. And in Turkey, if you want to do a DNA test, you need some kind of order from the court.
Im Jemen kannst du keine offiziellen DNA-Tests machen. Und um in der Türkei einen DNA-Test zu machen, hätte ich den Beschluss eines Gerichts benötigt. Weil ich keine türkische Staatsbürgerin bin, sondern Ausländerin, wäre das ein extrem langwieriger Prozess gewesen.
Then I tried to take samples from my brother in Yemen and I tried to send it to abroad.
Wir haben versucht, von meinem Bruder im Jemen eine Probe zu nehmen und sie dann zur Klärung ins Ausland zu schicken. Aber im Jemen gibt es aktuell keine internationalen Logistikunternehmen. Alle haben ihre Büros geschlossen, weil im Jemen Krieg herrscht. Am Ende ist es uns dann doch noch gelungen, die DNA-Probe aus dem Land zu bringen. Ein Verwandter von uns hat sie mitgenommen, als er nach Ägypten gereist ist.
The Egyptian, I think shipping customs, something like that, they said that they can't send DNA samples. They have some laws that they can't send it.
Aber der ägyptische Zoll hat uns verboten, die DNA-Probe weiterzuschicken.
Schließlich findet sie ein britisches Unternehmen, das ihr inoffiziell über eine Privatklinik in Istanbul zu einer DNA-Probe verhilft.
And I waited for like 15 days and then I sent it to Belarus and then I waited for another 10-15 days.
Ich habe dann etwa 15 Tage gewartet und dann alles nach Belarus geschickt. Dann habe ich noch weitere 15 Tage gewartet. Schließlich kam die Nachricht aus Belarus. Der DNA-Abgleich war positiv.
I got a message and they told me yeah, it was matched. I was hoping that okay, maybe the DNA would tell me that we are not matched and
ich habe die ganze Zeit gehofft, dass die DNA nicht übereinstimmt. Dass es vielleicht nur jemand war, der wie mein Vater aussah. Als ich das Ergebnis dann schwarz auf weiß hatte, überkam mich wieder dieselbe Traurigkeit, die ich verspürte, als ich das Foto von der Leiche das erste Mal gesehen hatte.
I felt like I'm living the sadness from the beginning.
Obwohl ihr Vater jetzt identifiziert wurde, kann sein Körper nicht nach Jemen überführt werden. Dafür benötigt Rahik eine offizielle Sterbeurkunde, ausgestellt von einem belarussischen Gericht. Doch der Weg dahin ist lang. Außerdem müsste die Familie die hohen Kosten für die Überführung komplett selbst zahlen. Deswegen wird Rahiks Vater in Belarus beerdigt. Ein alter jemenitischer Bekannter, der mit Rahiks Vater in Minsk studiert hat und dort immer noch lebt, bietet der Tochter seines Studienfreundes seine Hilfe an.
I wanted to go and bury my dad myself in there, but it was very hard to get a visa to there.
Ich wollte nach Belarus, um meinen Vater zu beerdigen, aber ich habe kein Visum bekommen. Irgendwann habe ich die Realität einfach akzeptiert und diesen alten Bekannten von meinem Vater darum gebeten, sich um das Begräbnis zu kümmern.
We just asked this man to do the burial stuff.
Mitte August 2024, 8 Monate nachdem er an der belarussisch-polnischen Grenze verschwunden ist, wird Isam al-Huslan auf einem Friedhof in der belarussischen Stadt Brest beigesetzt. Sein alter Bekannter aus Studienzeiten ist der einzige Mensch, der ihn auf seinem letzten Weg begleitet.
I wanted I told him, when you are there, call me, I want to talk with my dad, like, tell him.
Ich habe ihm gesagt, dass er mich anrufen soll, wenn er am Friedhof ist. Ich wollte ein letztes Mal mit meinem Vater reden und mich von ihm verabschieden. Aber der Mann hatte auf dem Friedhof kein Netz. Er konnte mich nicht anrufen. Also hat er ihn dann einfach beerdigt.
Do I feel a relief? Do I feel that I've done what I have to do? No, I don't feel relief.
Fühle ich jetzt eine Erleichterung? Habe ich genug getan? Nein. Ich spüre keine Erleichterung. Ich habe meinen Vater verloren, auf besonders tragische Weise.
I've lost my dad in a very tragic way, and we couldn't even be there to say goodbye to him. He couldn't be buried in his country. He didn't deserve to die this way.
Und ich konnte mich nicht mal von ihm verabschieden. Er konnte nicht in seiner Heimat begraben werden. Mein Vater hat es nicht verdient, so zu sterben. Ich kann keinen Frieden finden. Als er beerdigt wurde, habe ich nur Wut verspürt. In diesem Moment dachte ich nur, wenn ich könnte, würde ich die ganze belarussische Grenze niederbrennen.
I felt like if I could burn the whole border, that moment I would do that.
Rahiks Vater ist eines von mindestens 142 Todesopfern auf der osteuropäischen Migrationsroute. Von dieser Schätzung geht die Helsinki Foundation of Human Rights im Frühjahr 2024 aus. Wie viele Menschen genau ihr Leben in den Urwäldern und Sümpfen zwischen Belarus und den EU-Staaten Polen, Litauen und Lettland verloren haben, weiß niemand. Menschenrechtsorganisationen gehen von einer weitaus höheren Zahl aus und davon, dass viele Leichname noch nicht gefunden wurden. Rahik macht weiter und hilft nun anderen Angehörigen bei ihrer Suche nach ihren Eltern, Söhnen und Töchtern, Nichten und Neffen.
Nachdem mein Vater beerdigt war, haben mich viele Familien kontaktiert. Sie haben mich danach gefragt, wie ich meinen Vater gefunden habe, wie sie ihre Angehörigen finden können. Und mit jeder Familie, die sich bei mir meldet, wird mein Schmerz größer. Bei jeder vermissten Person, die ich jetzt suche, muss ich wieder an meinen Vater denken.
With every missed person, I just feel what I felt when I'm searching for my dad. I know that not every family have the possibility to search the way I search.
Ich weiß, dass nicht alle die Möglichkeiten haben, so zu suchen, wie ich es getan habe. Ich weiß, dass ich Vorteile habe. Ich bin jung, ich kann Englisch sprechen und ich weiß, wie man im Internet nach Infos sucht. Meine Mutter zum Beispiel hätte das nie hinbekommen.
So when I saw that there is a possibility to find people actually.
Als ich begriffen habe, dass ich über einen Weg verfüge, Vermisste zu finden, war mir klar, dass es nicht darum geht, mich zu engagieren oder nett zu sein. Ich weiß, es ist meine Pflicht. Denn ich habe Zugänge, die anderen dabei helfen können, ihre Liebsten zu finden.
Mithilfe ihres Kontaktes beim belarussischen Grenzschutz hat Rahik Ende August einen Mann aus Syrien gefunden, der seit mehr als einem Jahr verschollen war. Rahik ist 25 Jahre alt. Sie sollte auf Partys gehen, sich verlieben, die Welt entdecken und ihr Leben genießen. Stattdessen hat sie auf ihrem Smartphone unzählige Fotos von toten Menschen, die mit ihrem Vater diesen einen Traum geteilt haben. Ein Leben in Frieden, mit ein bisschen Wohlstand, in Europa.
And I remembered that moment, my dream. I remembered what I saw. I remembered that I saw some kind of wall, some kind of snow. I saw my dad dead in a morgue. And I was like, okay, that dream is basically telling me that my dad is dead.
Mir ist wieder mein Traum eingefallen. Ich kann mich immer noch daran erinnern, was ich gesehen habe. Da war diese Mauer. Alles war verschneit. Ich sah meinen toten Vater. In diesem Moment fühlte ich mich komplett hoffnungslos und unfassbar wütend. Ich wünschte, ich wäre in einer besseren Position im Leben.
So my family wouldn't need to suffer from such a thing.
Damit meine Familie das nicht hätte erleiden müssen.
I wished if I had more money. If I was a citizen of another country.
Ich wünschte mir, dass ich eine andere Nationalität hätte.
I wished if I had anything in my hand that would prevent what happened.
Ich wünschte, ich hätte irgendetwas gehabt, um all das, was passiert ist, zu vermeiden. Aber ich habe nichts.
But I didn't have anything.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Folge 8. Die letzte Nachricht. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von Antonia Merzhäuser, Bohan Akit, Stefanie Delfs und David Romanowski. Mit den Stimmen von Sina Martens, Lisa Hirdina, Mike van Severen, Gabi Blum und Henrik Wöhler. Sound: Florian Beimer, Aljoscha Kupsch, Sufjan Auda, Julius Hofstetter und Alex Hemsen. Komposition: Sufjan Auda. Mischung: Fabian Klinke. Mitarbeit: Osama Chsam, Susanne Bieger und Cora Dollenberg. Social Media: Vanessa Neumann und Leili Shahin. Grafik: Marc Trompetter. Produktionsleitung SWR: Petra Schalouf. Producerin: Helene Feldmeier. Executive Producer Studio J, Johannes Nichelmann. SWR, Nadja Odeh. RBB, Romy Sigmüller. WDR, Miriam Hochhardt. NDR, Nils Kinkel. Eine Produktion von Studio J im Auftrag der ARD 2024. In der ARD-Mediathek könnt ihr auch die TV-Doku »Wo bist du? – Verschollen zwischen Belarus und Polen« sehen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Stellt euch vor, ihr habt es geschafft. Ihr seid ganz oben angekommen. Super erfolgreich, berühmt, Fans jubeln euch zu. Und dann, eines Tages, ändert sich plötzlich alles. In eurem Land kommt ein Regime von Extremisten an die Macht, die jeden, der ihnen nicht passt, gnadenlos verfolgen. Was würdet ihr tun? Flieht ihr ins Ausland? Bleibt ihr und passt euch den neuen Machthabern an? Oder leistet ihr Widerstand? In diesem Podcast geht es um Feridun Farrokhzad, Dichter, Sänger, Superstar und seine Antwort auf diese Fragen. Ich mache mich auf eine Spurensuche zu seinem Leben in Iran und Deutschland und zu seiner grausamen Ermordung in Bonn 1992. Ich bin Patricia Schlosser und das ist Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Alle Folgen ab dem 25. November in der ARD-Audiothek und immer montags die neueste Folge überall dort, wo es Podcasts gibt.